willkommen, Harris. Okay. Du wirst Harry genannt, richtig?
Ja.
Ist dir das lieber?
Ist mir scheißegal.
Ist ja geil. Ey, mega schön, dass du da bist.
Voll geil, danke für die Einladung und cool.
Für die, die es nicht direkt checken, irgendwie Specialists, irgendwie Schauspieler, DJ, elektronisch, Hip-Hop, alles. Multitalent, würde ich sagen. Ich bin neulich in ihn reingeprallt im Amano Hotel.
Du prallst immer in Leute rein, immer.
Von einer guten gemeinsamen Freundin, der Patti, die muss man an der Stelle auch mal erwähnen.
Auf jeden.
Ist mittlerweile echt eine meiner besten Freundinnen geworden. Einfach eine ganz fantastische Frau.
Ja.
Und dann bin ich ja jetzt im Amano ein bisschen mit integriert, was so DJ-Bookings angeht. Und Patti so, komm mir nicht, ich frage jetzt den Harris. Und ich so, ja gut, ich kann es nicht machen. Ich kenne ihn, frag ihn gerne, ich würde mich riesig freuen. Dann alles klar, Harris spielt im Amano heute Abend, wir strahlen in ein paar Wochen erst aus, insofern, aber jetzt heute Abend.
Hat er heute Abend gespielt?
Genau.
Ich hab schon gespielt, war voll
geil. Wie
war's
denn? Geil.
War voll geil, Alter.
Und dann dachte ich natürlich, okay, alles klar, jetzt wenn draufhauen, dann hau ich nochmal drauf und frag ihn direkt noch, ob er zum Podcast kommen will. Also insofern mega, dass du da bist, herzlich willkommen bei uns.
Danke.
So verliert Hennis seine ganzen Freunde immer. Also echt? Es geht so ein, zwei Wochen geht's gut und dann wird er nie wieder immer geblockt, wird geghostet.
Geghostet ist geil, haben wir gestern auch drüber geredet. Was ist Ghosten auf jeden Fall? Ja.
Sag mal, was treibst du in letzter Zeit? Bist du viel am Spielen? Irgendwie ist es, wir hatten gerade schon ein bisschen geredet, die Frage ist immer komisch, aber sie interessiert nicht nur mich sicherlich.
Ja.
Du bist ja viel DJ-mäßig in letzter Zeit unterwegs, als Hip-Hop unelektronisch.
Ja.
Gibt's da irgendwie eine bevorzugte Sache mittlerweile oder 50-50, wie spielst du?
Es war eine Zeit lang 50-50. Mhm. Dazu muss man sagen, dass ich eigentlich gar keinen Tech auflegen wollte, weil es für mich immer so Rückzugsort war, ein bisschen von diesem Hip-Hop-Geschehen so. Mhm. Und ich dann versucht habe, also zumindest am Anfang, immer so undercover eigentlich in die Clubs, also Tech-Clubs zu gehen, bis dann halt so das angefangen hat vor so 10, 15 Jahren, dann so, ey, sag mal, du bist Harris, wa? Weißt, ob das jetzt Bar 25 war oder auf Ibiza dann so, weißt du, mitten auf einer Party irgendwie so, ey, du bist Harris, was machst denn du hier? Und dann so, was machst du denn hier, wenn du mich kennst? Weißt du, so. Da hat man dann gemerkt, okay, die Hip-Hopper verlaufen sich langsam auch in den Tech-Bereich.
Es gab irgendwann so eine Zeit.
Ja, ja, aber es war sehr schleichend. In den letzten Jahren war es sehr viel auf jeden Fall. Also es war dann teilweise, dass ich in einem Hip-Hop-Club in Berlin aufgelegt habe und dann Pannebar gegangen bin und auf einmal so, jetzt nicht die Hälfte, aber gefühlt die Hälfte der Leute war dann auf einmal aus dem Laden, wo ich gerade aufgelegt habe und ich war so, hä, was ist denn hier los? So, weißt du, so, wie kommt ihr hier rein überhaupt? So, weißt du, so. Aber mittlerweile lege ich lieber Tech auf, weil Hip-Hop spielen dann überdrüssig wurde irgendwie ein bisschen so. Vor allen Dingen jetzt in dieser Lockdown-Zeit war viel Hip-Hop-Streams, viele Hip-Hop-Partys. Tech hatte ich dann nicht so einen Zugriff, weil ich dann noch nicht so ein krasses Standing dann habe und dann natürlich dann, ich nenne es gerne Incest-Bookings vollbracht wurden, so, weißt du? Und was auch okay war, so, weil ich muss ich ehrlich sagen, ich habe mehr Geld bekommen natürlich für Hip-Hop auch so. Weißt du? Ich meine, ich wollte lieber Tech spielen, aber Hip-Hop war dann einfach da. So, ich habe dann die Open-Airs zum Beispiel, ich habe viel Open-Airs gespielt, Tech auf jeden Fall, aber auch Hip-Hop. Aber ich habe dann irgendwann jetzt dieses Jahr gesagt, so, okay, stopp jetzt erstmal mit Hip-Hop. Ich will nur noch Tech erstmal spielen. So.
Geil.
Was denn auch jetzt erstmal so war. Ich spiele sehr selektiv Hip-Hop-Dinger, so, wo ich das machen kann, was ich will. Also mich wusste nicht mehr in normalen Hip-Hop-Clubs finden, weil dazu ist mir der Sound dazu wischiwaschi. Also das ist so ohne Rückgrat, das ist kein Hip-Hop mehr. So, also nicht, dass ich sage so 90er-Era, sondern es gibt genug neue Hip-Hop-Sachen, die man auch spielen kann, bloß die funktionieren nicht, weil die Leute, die meisten DJs sich verlieren in Latino-Musik, in Afro-Sachen und dann irgendwelche Hip-Hop-Sachen spielen, die für mich einfach nur immer das Gleiche sind, so. Also, da ist keine Innovation. Nicht, genau, ist nicht mehr vorhanden und es sind auch meistens dieselben DJs, also zumindest in Berlin auf jeden Fall, die immer in denselben Clubs spielen. Also, es ist
Passion.
Der spielt nicht so viel, auf jeden Fall. Der macht es auch sehr gut, finde ich zum Beispiel. Also, der macht zum Beispiel.
Passion ist Chauvin, ne?
Ja, genau, die machen es sehr gut zum Beispiel, auf jeden Fall. Also, da kann man sich als DJ, glaube ich.
Es sind die zwei hervorragende DJs.
Ja, ja, und sowohl Techno halt als auch Hip-Hop, so, weißt du, ich meine, und die machen das sehr gut. Und ich habe gute Tipps von Techno-DJs bekommen bezüglich Auflegen. Ein guter Tipp zum Beispiel war von Maggie. Die hat mir gesagt, so, ey, wo ich angefangen habe mit
Kader Maggie.
Maggie von.
Ja.
Und die hat mir gleich am Anfang gesagt, Harry, spiel nicht überall. und überspiel dich auch nicht so, weil sonst wirst du einfach untergehen. So. Und das habe ich halt schon relativ früh am Anfang gemacht, also wo ich angefangen habe, habe ich dann halt auch Sachen einfach abgesagt, weil natürlich dann so, oh krass, Harris spielt Tech, den müssen wir buchen. Und dann war so, ich will aber gar nicht überall spielen. So. Das habe ich dann halt auch nicht gemacht und darum, glaube ich, kam dann auch so diese super Steigerung bei mir, dass ich dann auf einmal schon Hyde Silvester gespielt habe nach einem Jahr.
Hast du?
Ich habe dann schon direkt Hyde gespielt auf einmal. Kiesgrube habe ich dann gespielt, auf einmal auch so. Und dann habe ich für einen guten Freund vom Watergate, Eddie damals. Ja.
Ach, der Eddie, der macht jetzt Berghain, ne?
Genau, und der hat damals die Gusko, das Gusko-Showcase gemacht im Ritter Butzke.
Ja, sein Bruder war nämlich im Ritter.
Genau, und hat mich dann gefragt, weil er das mitbekommen hat, und der hat damals auch meine Pressefotos gemacht für Tech, ob ich die Aftershow-Party spielen will. Und ach, ich dann so, boah, krass, klar, mache ich das so. Und das Set habe ich zum Beispiel hochgeladen, und drei Tage, nachdem ich das hochgeladen habe, hat Sisyphus mich
nicht dein Ernst.
Ich schwöre, die haben mich angerufen und ich habe im Hintergrund beim Telefonat mein Set gehört und die meinten so, voll geil, überkrass Set, spiel mal Hammerhalle. Und ich so, Hammerhalle? Ist so, das ist ja überhaupt nicht mein Sound. So, also, doch, doch, das Set, wenn du das spielst, Hammerhalle, ist super. Und ich so, ja, okay, Hammerhalle gehe ich eigentlich rein und raus wieder so, weil mir es zu hart ist. Viel zu hart. Aber ich habe es gemacht und die Leute haben es gefeiert. Ich habe dann halt einfach gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich gerne lieber Dampfer oder draußen oder so spielen, weil ich spiele dann schon doch ein bisschen weicher. So einfach.
Das war eine weiche Seite.
Hab dann danach die Male auch im Dampfer gespielt und es lag mir viel mehr und war natürlich dann viel, viel besser, auch für mich und für die Leute, glaube ich, auch. Ja, das ist so Umschnitt.
Ich muss gestehen, ich wusste auch selber wirklich nicht, ich hatte dich natürlich für einen Specialist irgendwie und ich bin ja aus Stuttgart und da war ich früher mit Tom Miller und so, den kennst du wahrscheinlich auch, die ganze Bandstown, da habe ich quasi so meine Ausbildung gemacht, mehr oder weniger. Und dann habe ich jetzt erst von dir erfahren zu diesem Stream, den wir gemeinsam mit dem Riverside hier und mit den Palmpods gemacht haben. Und dann Harris, dachte ich, yes, Hip-Hop. Und dann aber du hast sau schön aufgelegt, muss ich sagen. Danke. Wie lange machst du elektronische...
Ich würde jetzt sagen, 4 Jahre oder so.
Ach doch, eigentlich relativ frisch noch.
Ja, ja. Okay, aber ich bin schon lange in dem Bereich unterwegs. Also meine ersten Zeiten waren schon E-Werk.
Okay,
wo Specialist richtig durch die Decke gegangen ist, bin ich ins E-Werk gegangen, um meine Ruhe zu haben.
Inkognito.
Ich konnte nicht auf Hip-Hop-Partys damals gehen. Also klar konnte ich, aber ohne voll geblubbert zu werden, ging nicht.
Ja.
Also war... Ich gehe E-Werk so. Und ich weiß noch, das erste Mal E-Werk war so, Gott, was sind das alles für Opfer?
Alle kaputt.
Das Ende, zweite Mal war dann schon mein Fuß, der so im Takt gegangen ist. So, weißt du, so tak, tak, tak.
Ja, geil.
Und dritte Mal stand ich dann schon auf der Tanzfläche und hab gedanced. So.
Ach,
und dann
geil.
Waren dann halt so Leute wie Woody, die für mich denn Hip-Hop gespielt haben, bloß auf 45.
Mhm.
Also es war wie ein Rap-Track, wie ein Rap-Instrumental auf 45 gespielt. So und das fand ich voll geil. Also
ach,
wie Woody damals E-Werk aufgelegt hat, das war und so war mein Schritt rein in so elektronische Techno halt Musik. So, das war für mich noch gar kein Begriff, war einfach nur so, ich find's geil. So, und dann war halt relativ schnell auch Bar 25 und sowas alles. Und dann war ich immer Bar 25, Kater Holzig, bla, Kater Blau, bla, Berghain, bla, das, tak, 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 Ibiza, ich war. Vor 20 Jahren war ich schon Ibiza feiern.
Ach krass. Ich bin ja irgendwie zu der Elektronik mehr oder weniger geprügelt worden, weil ich aufs Melt-Festival musste, konnte, sollte, wie auch immer. Und ich hatte da so ein Highlight. Prince Charles hat eine Party gehabt im Melt. Und das war so, okay, ich gehe mal mit, um bei Prince Charles zu sein. Ich glaube, du hast das auch aufgelegt.
Ja, auf jeden
Fall. Es war mega. Und irgendwie bin ich da hängen geblieben. Das ist, glaube ich, 7 oder 8 Jahre her, so um den Dreh.
Echt schon so lange her?
Ewig her. Das ist echt lange her.
Oh Gott.
Und seitdem gehe ich jedes Jahr aufs Meld und habe so ein bisschen die Elektronik da zum ersten Mal gespürt, weil ich bin total das Hip-Hop-Kennt. Übrigens, Miller hat mit den Jungs damals, Nutten war es, glaube ich, auch
Miller's
Genuine Draft.
Stimmt,
genau.
Stimmt.
Mit Michi, oder?
Aha.
Da habt ihr das Hip-Hop Open 2020, 2000 war 2020,
keine
2000.
Ahnung,
abgerissen,
alle,
komplett.
Eigentlich alle Hip-Hop
komplett.
Open immer.
2000 mit Michi dann und Nutten. Ich so, okay, Michi schreit Nutten.
Das war ja das Geile damals, so, dass dann halt so Michi Beck von Infantas dann auf einmal so Nutten. Weißt du, es war so, oh mein Gott, Hausmarke sagt Nutten. Oh mein Gott, so, weißt du, so, wer sind denn die zwei, die mit dem dann Nutten schreien? Weißt du, das war so, oh mein Gott. So.
Das war aber kompletter Abriss.
Ja, klar, das war.
Und das war, ihr habt damals so eine unfassbare Energie reingebracht in den Hip-Hop-Game. Guter Deutsch Hip-Hop war zu dem Zeitpunkt noch relativ in den Kinderschuhen. Wir waren überhaupt nicht amerikanisiert. Ihr habt das Ding wirklich amerikanisiert auf eine Art und Weise mit der unglaublichen Energie. Mhm. Auch mit Robbe, unfassbar. Die Nummer, welche war es nochmal?
Apokalypse.
Habt ihr nicht in Stuttgart im Club gedreht, im Red Dog sogar?
Ja.
Ja.
Nee, nicht, war es Red Dog? Nein, Mann, das war...
War es 7-11? Nee, war nicht 7-11.
Nein, das war Climax. Da am Rote Bühlplatz unten diese Treppen runter.
Climax.
War es Climax?
Climax oder Red Dog? Egal, eins von den beiden auf jeden Fall war es.
In der Innenstadt auf jeden Fall, Rote Bühnenplatz da, Treppen runter und dann so rum rein bei den Treppen, so ein Hintereingang irgendwie.
Ich habe mir den vor kurzem, vor zwei Wochen, als klar war, dass du zu uns kommst, habe ich es mit meinem Sohn angeschaut, der ist 13 Jahre alt und kompletter Hip-Hop-Fan. Aber halt so diese Simba-Nummern und so, Sachen, die ich nicht so ganz verstehe immer, diese neue deutschen Geschichten. Dann habe ich ihm das gezeigt und er so, okay, das hat Energie. Das hat er dann echt so gefühlt.
Ich habe heute auch nochmal ein bisschen reingehört, diese Beats waren halt auch einfach.
Unfassbar fett.
Da kann man sich heute wieder echt eine Scheibe von abschneiden, muss ich sagen.
Ja, war alles ein bisschen, war noch, ich bin keiner von den alten Hip-Hopern, die dann sagen, ey, das heutzutage, das geht gar nicht klar. Ja. Ich feiere das, weil ich habe auch drei Kinder, 20, 17 und 10. Ja. Also die bomben mein Leben auch mit allen neuen. Und ich kenne teilweise Sachen, die dann erst wirklich in 2, 3 Jahren bekannt sind. Also jetzt so Beispiel, so Bad Moms Jay. Zum Beispiel habe ich vor 3 Jahren mir das meine Tochter gezeigt und es war so, boah, krass. Ich sag so, die wird Superstar auf jeden Fall. So. Und dann habe ich das auch ein paar Leuten gezeigt und die waren so, ey, nee, mit ihren komischen, ganze Zeit englischen Wörtern und so, das geht ja gar nicht und so. Und ich so, ey, das wird einschlagen wie eine Bombe. Mhm. Und jetzt, vorgestern bin ich Hermannplatz und habe gesehen, ihr Level Amazon Häuserwand bespielt und so und voll gut.
Ach, geil.
Finde ich, ist geil. Eine geile Künstlerin auf jeden Fall, die hat Attitude einfach so, das hat was einfach so.
Ja. Es ist auch gut, dass die Frauen jetzt so ein bisschen, also ich habe gefühlt, in den letzten Jahren war es mir persönlich zu bitchy, alles, was da kam und zu einfach irgendwie. Und jetzt habe ich das Gefühl, sie emanzipieren sich.
Ja.
Auch die neue Platte von Shireen, die mit Lars produziert worden ist, finde ich echt richtig gut, macht wirklich Spaß. Ist textlich mittlerweile auf dem Niveau unserer Antifuchs, die ja eh
unfassbar gut rappen kann. Kennst du die vom Stream, ne?
Ja.
Die finde ich schon auch
brutal. Ja, wir haben dasselbe Management.
Ach, cool.
Wirklich? Ja, ja.
Ich finde die wirklich, also das ist ja drüben sitzt der Tucker, ihr Produzent, mit dem teile ich das Studio und ich habe da immer so in der Entstehung gehört und ich dachte so, boah, also ich sehe von den Zahlen auch, dass die sich leider nicht einfach tun, ne, mit dem Zeug, aber weil es auch, sie ist irgendwie ein bisschen was anderes, aber für mich halt so, die hat so eine was, Power, die hat so eigentlich schon was Rockiges.
Ecken und Kanten.
Ja, also, wirklich.
Die ist halt nicht so weich gespielt wie vieles anderes.
Hat brutal Aggressionsenergie. Ich liebe das. Voll richtig gut.
Der hat jetzt in München irgendein Theater gespielt. Ich habe nur Ausschnitte rausgesehen. Das sah ziemlich cool aus.
Ziemlich gut, die ist schon ewig nicht mehr hier gewesen.
Nee, neuer Hip-Hop voll gut und alter Hip-Hop, na klar. Also, wenn man da von den Beats ausgeht, das ist halt dann, wo ihr gesagt habt, so früher war noch nicht so amerikanisiert, fand ich das trotzdem schon sehr Army-orientiert, weil wenn so massive Töne zum Beispiel, so was war sie damals früher gemacht hat, das war für mich mindblowing, als ich erstmal massive Töne gesehen habe in Bremen, das war 96, 97, da dachte ich wirklich so, Specialist ist das Einzige, was sein kann. So,
ja.
Also da gab es nichts anderes. Es war so, wir sind das Nonplusultra überhaupt so. Und dann sehe ich diese Typen ausverkaufte Halle in Bremen so und ich komme rein und diese Beats und war so, was ist denn das?
Die massive Lade.
Ich habe Gänsehaut bekommen, wie die sich bewegt haben. Und ich war so, okay, wir sind die, krass. Und dann waren wir halt bei Immo, haben das erste Album aufgenommen. Und dann Afrop kennengelernt und sowas alles. Und dann erstmal gepeilt, oh, da gibt's noch andere Sachen im deutschen Rap. Und das ist halt jetzt immer noch so. Du siehst halt das, was gespielt wird, was Airplay bekommt oder so, bei Spotify oder was auch immer. Aber wenn du ein bisschen diggst, dann lernst du sowas wie Audio 88 und Yesin und sowas kennen und Umse und ganz andere Sachen so auf jeden Fall. Und auch immer noch Leute wie Afrop oder Sammy und so, die immer noch bomben oder Megalo und so. Weißt du, ich meine, das sind halt alles krasse Künstler, krasse Rapper, die halt völlig untergehen zwischen diesen ganzen Hype, halt, sag ich jetzt mal.
Es ist halt die schiere Menge, die gerade ist. Es ist so wahnsinnig viel da draußen und du brauchst echt hart viel Zeit, um richtig gut zu dicken. Und es fällt mir manchmal wirklich schwer. Ich höre mir auch alle Playlists immer an.
Ich nicht.
Modus Mio und so. Und
ich nicht.
Ich kipp das durch und denke,
ich kann das nicht.
Wann kommt dann wieder was?
Genau.
Und dann kommt wieder, ich bin ein Riesenfan von Pimpf, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Nee.
Oh, der ist auch so einer der unglaublich geilen, so ein Conscious Rapper eigentlich, so eher so 90s Hip-Hop angelehnt von dem Beats her, aber von Texten her richtig, richtig großartig. Ich höre den immer an, Pimpf. Grüße gehen raus.
Ich feiere gerade Hutmacher-Gang, Clubs in Maine.
Kenn ich nicht.
Boah.
Kenn ich auch nicht.
Hutmacher-Gang,
Geil, ich habe schon so viele Namen heute wieder. Das ist mega,
das
mega nice.
Das ist auf jeden Fall gerade mein Shit so. Das ist zwar auch, das erinnert mich sehr so an von der Attitüde her wie Specialist.
Mhm.
Halt so richtig, ist mir scheißegal. Mhm. Ihr seid alles Opfer, ich bin der Krasseste.
Mhm.
Und das ist das, was mir halt, also klar ist es die Grundaussage meistens von Rappern. Ihr seid alles Opfer, ich bin der Krasseste. Aber bei manchen ist es halt so, okay, naja, wenn du meinst. Und bei manchen ist es so, okay.
Wie war das bei dir? Du warst, glaube ich, so Anfang 20 zu dem Zeitpunkt raus. War das alles Attitüde? War das komplett echt oder war
komplett
das auch?
Komplett echt.
War komplett echt? Natürlich, komplett Mittelfinger ran?
Ja, ich habe noch nie irgendwas vorgespielt oder so. Also was denn nach einer Zeit immer gesagt wurde, so ja, die Rapper sind alles Schauspieler und das ist alles gar nicht so. Nein.
Ja, aber es gab schon einige auf der Bühne,
die es gibt einige, ja, die spielen eine Rolle auf jeden Fall und die machen das dann zu einer Rolle oder so. Es gibt ja auch viele Rapper, die machen dann eine Rolle und so und machen das unter einem alter Ego oder irgend sowas. Aber viele sind halt einfach wirklich auch so.
Also, das ist klar.
Einfach so. Und viele wollen natürlich auch nur so sein. Oder viele spiegeln einfach nur ihre Umgebung. Also wenn einer die ganze Zeit übers Ticken redet oder so, dann heißt nicht, dass er unbedingt tickt, aber vielleicht kommt er aus einer Ecke aus Neukölln oder Moabit oder Lichtenberg oder so, wo seine Kumpels halt alle nur mal ticken. Weißt du, was ich meine? Und dann rappt er halt darüber, was nicht zwingend heißt, dass er das jetzt macht.
Ja.
So, aber es heißt nicht zwingend, dass er jetzt unecht ist oder eine Rolle spielt, sondern er spiegelt einfach seine Umgebung wieder, was ja nun mal ein Rapper macht. So, also selbst Nas, so, ich habe dann wieder die Nas-Doku gesehen, so, und wo, was er drüber geredet, dass er nie selber sowas gemacht hat. Und wenn du siehst, dass, wie musikalisch er aufgewachsen ist, dass er noch nie dope geslangt hat, aber wenn du sein erstes Album Illmatic hörst, redet er nur darüber. Also redet nur über Corner Slang und sowas alles. Das ist, weil er, das spiegelt alles, was er sieht, wo du aufwächst. Ich meine, das habe ich. Ich für meinen Teil wollte das damals nicht so, wo wir mit Specialist rauskamen, so, weil ich dann natürlich von meinen Kreuzberg, ich bin hier in Kreuzberg groß geworden und habe auch meine Scheiße gebaut und sowas alles. Und da waren halt meine alten Klassenkameraden, ich bin halt hier Skalitzer in die Kiezschule gegangen.
Ach, krass. Willkommen zu Hause.
Meine alten Klassenkameraden waren so, ey, Harry, warum rappst du nicht über das, was wir hier machen, so, oder was du auch gemacht hast? Und dann war ich so, ich habe keinen Bock darauf, so, weil für mich war dann immer so, wie du es in den Wald reinrufst, so kommt es auch wieder raus. Also war für mich immer so dieses Positive eigentlich eher so, klar, positiv kann man sehen, wie man will, aber für mich war dann Kiffen, Saufen, Party machen und Bräute flachlegen, war für mich besser, als darüber zu reden, wie ich dann halt irgendwelche Scheiße gebaut habe. So.
Ja.
Oder wie denn andere Leute viel krassere Sachen gemacht haben, mit denen ich aufgewachsen bin.
Ja.
Und das war, ist ja dann schon wieder fast ein bisschen für mich dann gewesen, wie Verräter sein, wenn ich dir erzähle, was denn XY mit ZA gemacht hat.
Auch aufpassen und, wahrscheinlich.
Genau, weißt du, ich meine, und ich
dann lieber GBZ.
Von meinem Freundeskreis früher, also mein früheren Freundeskreis, haben viele halt heavy shit gemacht, so. Auf jeden Fall, so. Und da muss man jetzt dann auch nicht mit prahlen, wenn andere Leute das machen wollen, ist cool, so, weißt du? Und das ist halt das, wo man dann zu diesem Rollending kommt, ist ein Rapper echt oder eine Rapperin, ist die jetzt wirklich so eine Bitch, weißt du? Ist die wirklich so outgoing und so, wenn die einen Typen sieht, so nimmt die sich den und fickt den oder was? Oder ist die eigentlich so, hi, mein Name ist Melanie und aber im Rap ist sie so, ich ficke jeden Typen, den ich will und bla bla bla. Weißt du nicht. Also ich meine so, wenn du sie kennenlernst, in den meisten Fällen ist es sowohl als Rapper oder auch Rapperin, ist es was anderes. Die sind dann schon, also ich habe schon einige Erlebnisse gehabt, wo ich dann dachte so, ich habe jetzt einen Seelenverwandten getroffen oder gehört und dann trifft man die und dann so, ey geil, ich will jetzt auch kommen, lass es so machen. Und ich so, nee, Digga, ich trinke gar nicht. Nee. Was?
Was soll der Scheiß?
Was hast du gerade gesagt? Ja, okay, hier, ich habe geiles Gras. Und nee, ich kiffe auch nicht. Warte, da hast du einen Song, der ich kiffe mein Leben oder so heißt? Und so, ja, das Bro, ist nur so.
Du hast dann dadurch, ob bewusst oder unbewusst, finde ich, so einen richtigen Charakter erschaffen. Also Harris ist für mich ein Charakter, ist für mich eine ikonische Figur des deutschen Hip-Hops. Ist nicht einfach nur ein Rapper, also einfach ist nicht ein Rapper, sondern ist eine Ikone, ist eine Figur, die man sich, wenn man Rap in Deutschland zeichnet, bist du auf jeden Fall mit auf dem Frontcover mit drauf. Weil du wirklich immer diese, wie du gerade gesagt hast, die Eckenkanten auch gehabt hast und immer da gestanden bist und immer voll vorne warst. Du warst immer auf der Box drauf gestanden. Du warst immer angezogen, du warst immer Energie, du warst immer so, du Ratzelhase. Das fand ich immer schon sehr beeindruckend, egal wo ich dich gesehen hatte. Und auch wenn du einen Raum betreten hast, hast du immer so eine. Mir ging es mit Sammy immer so. Wenn Sammy in einen Raum eintritt, dann hat er eine Aura.
Ja.
Andere gehen in den Raum rein und alles klar. Ja. Ja. Aber du warst immer schon so.
Ja. Gehört alles mir.
Genau. Ja. Mein Raum, mein Club.
Genau.
Meine Posse.
Ja.
Respekt. Sag mal, wann standest du zuletzt auf der Bühne eigentlich? So rapmäßig?
Ich würde sagen, hier in Berlin, weil es ist 50 schönste DJs und 100 schönste Rapper.
Ist es 100, oder 100 schönste Rapper ist es, glaube ich.
Ist
es
das?
Ja.
In einer Dings hier, wie heißt das hier? Astra.
Also schon.
Ja, ist schon weil. Also ich glaube, kann sein, dass ich danach schon.
Vermisst du das als
Rapper? Oder in der Ritter Butzke sogar bei Monkey Madness.
Ja, das kann auch sein.
Das kann gleich. Ich glaube, das war
vermisst
glaube ich.
Vermisst du das?
Ja, schon.
Gab es
also,
mal eine Zeit,
obwohl, warte mal, das letzte Mal richtig auf der Bühne war eigentlich mit Sido. Ich war vor 2 Jahren mit Sido auf seiner
Weihnachtskonzert.
Da Weihnachtstour. Genau. War ich auch, also Weihnachtskonzert, stand ich auf der Bühne hier in Berlin und davor hatte er noch eine Tour und da bin ich ein paar Tage mit als Surprise Act so.
Geil.
Und da war auf jeden Fall so, ich glaube, ich habe es noch drauf.
Ja.
So. Also es war erstmal sehr beeindruckend, so auf jeden Fall so, weil der hat, ich glaube, das erste Konzert war tatsächlich in Stuttgart In der ausverkauften Porsche Arena.
Ach geil.
Und beim Soundcheck, da war das war überhaupt nichts verabredet oder so, dass ich überhaupt rappen soll. Das war einfach nur so, ey, komm mal mit, für den Fick, so einfach so, bla, alte Zeiten, zwei Nightliner, komm mal einfach mit, kannst du. Und ich aus dem Gig von Hamburg nach Stuttgart und die hatten Day Off und wir haben gechillt und Sauna, am nächsten Tag war Soundcheck und dann einfach so da gestanden so und dann Sigi irgendwie so, ey, können wir eigentlich Dings machen hier, ich stehe wieder auf und so und dann so, nee, geht nicht, das ist alles Timecode und so bla 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 und so und dann Desu auf einmal den Beat angemacht so und kam schon ein Mikro und dann beim Soundcheck einfach mal so rumgeflackt und so, ja okay, machen wir.
Ach, wie geil.
Machen wir am besten nach Fuffis im Club. So. Und dann war halt, kommt ja in diesen Part dann so, bis dahin bin ich wie Harry im Club, bin ich auf die Bühne gekommen. Und das war, glaube ich, das Gute, dass ich da schon auf die Bühne gekommen bin. Und dann rappt er ja weiter so, dass ich mal kurz mal mich akklimatisieren konnte. Weil so nach gefühlten 5 Jahren irgendwie nicht auf der Bühne ist dann so eine ausverkaufte Porsche Arena erstmal ein bisschen, okay, krass.
Krass,
ja, das war krass so, aber das ist so wie bei allen Dingern. Ich denke mal, es geht euch auch so beim Auflegen, wenn du einen krassen Gig hast, du bist erstmal aufgeregt, aber sobald der erste Track läuft oder das erste Wort gesagt.
Oder so,
bei mir rappen ist, erster Satz ist gesagt, erstmal so, yo, was geht, Alter? Dann ist so weg. Dann ist du bist geboren dafür oder halt nicht. Was ich meine. So. Und bei so einem Ding ist dann, das ging dann einfach so. Und dann haben wir dann halt unseren Song gemacht und dann war halt geil.
Sido ist auch ein Phänomen.
Ja, voll geil.
Wie der sich umgebaut hat im Laufe der Jahre und jetzt irgendwie auf der einen Seite extrem Pop ist, auf der anderen Seite extrem kredibil. Also den nimmt es keiner irgendwie übel. Das ist so irgendwie der LL Cool J in Deutschland. Ja, ja. Der kann machen, was er will und macht es immer gut. Und er macht es mit Herzblut, habe ich das Gefühl.
Voll gut. Richtig gut.
Also auch ein richtig geiler Entertainer. Und die Weihnachtsshows sind immer unfassbar.
Ist voll gut. Der macht alles richtig. Ja. Macht alles richtig, richtig gut. So.
Guter Businessman auch.
Ja, voll. Alles 100% und super. Auf jeden Fall.
Geiler Tipp. Ich mag ihn. Grüße gehen raus.
Ich hab gerade so ein Interview gesehen, wo mit Abu Chaka ein bisschen abgerechnet wird.
Das Bushido-Interview. Ja, genau. Wollen wir drüber reden?
Hast du es gesehen?
Ich habe die ersten zwei Folgen angeschaut.
Ich bin da voll raus.
Ja, ich habe die ersten zwei Folgen angeschaut.
Ich war einfach so, das, also was da alles gesagt wurde, also wir quatschen ja einfach nur und sagen, ich habe es neulich, irgendwie wurde Musik Express oder so, hatte das vorne, glaube ich, irgendwie online hatte das. Mhm. Und ich habe, also der hat so alles erzählt. Ich dachte auch, ob die sich da nicht irgendwie.
Da ist aber mit Sicherheit auch einiges geskriptet. Weißt auch, du, auch in der Unzensor-Doku ist sicherlich einiges geskriptet, weil die haben ja, ich glaube, ein Bild-Journalist ist Produzent von der Doku.
Nee, du meinst die Doku.
Die Unzensor auf Amazon.
Ich meine ein Interview.
Ah, okay. Wobei er gerade natürlich alles
Krömer
erzählt.
Krömer.
Das habe ich auch gesehen beim Krömer.
Das war krass.
Ja, ich fand's schwach.
Ja?
Ja, ich fand's irgendwie. Hat mich nicht abgeholt, das Interview, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wir hatten wir sind deswegen so ein bisschen im Film drin. Wir hatten vor 2 Ausgaben den Mohammed Charouda vom Clanland mit Steiger gemeinsam und haben mit dem getalkt. Geiler
Typ. Brutaler Podcast.
Geil. Also das war wirklich so einer der, heute wird der Beste, aber bisher war eigentlich das mit Mohammed, fand ich so mit den geilsten Podcast, den wir gehabt haben, weil das so ein großer Typ ist. Ja. Auf jeden Fall.
Apropos Podcast hier mal, also gibt es da irgendwas, geile
Brücke.
Sagt dir Wein und Podcast irgendwas?
Warum Wein? Du und Wein?
Ja, Wein, auf jeden Fall eigentlich eine große Passion irgendwie dann geworden.
Ja.
Das kam, dass ich den Chef von Styleheads, eine gute Agentur hier in Berlin, immer wieder im Grill getroffen habe. Mhm. Also den kenne ich schon früher, weil der hat Rap.de früher gemacht.
So. Ah, yeah.
Steffen Gottwald, schönen Gruß. Und der kam immer so, ey Harry, trink mal einen guten Geschmack an Wein und so. Und der wusste halt nicht, dass meine beste Freundin im Grill arbeitet und die hat mir immer Wein empfohlen. So. Und dann war das halt immer guter Wein natürlich. Ja. Und immer gut diniert und so. Dann so, ja, das war schon vor ein paar Jahren so, kannst du dir vorstellen, einen Podcast über Wein zu machen? Ich so, was soll ich über Wein quatschen? Ich kenne mich nicht aus. Er so, ja, das ist genau der Clou. Ich hol dir einen guten Sommelier. Und du, und dann ist der Clou halt so, dass der Sommelier bringt dir bei und ihr habt Gäste so und du lernst dabei. Ich so, voll geil.
Weil ich,
mich hat es immer angekotzt, dass ich halt eine Weinkarte aufgemacht habe und dann halt nur die 2-3 Weinkonte kannte von meiner Freundin halt, die mir gesagt hat, ob es jetzt ein Molitor war oder ein Franz Keller, weil dann so, ja, sonst kenne ich nichts. Weißt du? Hat manchmal schon geholfen, so das zu kennen auf jeden Fall, aber für mich war dann so, da gibt's ja aber noch mehr. Also diese Liebe dahinter und alles und wie es gemacht wird und mit den Trauben und Naturwein und überhaupt alles und ja, das habe ich dann da halt alles gelernt und beziehungsweise dann kam das halt irgendwann, dass es so unter Dach und Fach war und dann halt mit Willi Schlögel dann, wo dann die Verbindung war, dass der halt auch CrossFit macht. Also ich mache halt auch schon länger CrossFit und dann war das die Verbindung und dann war ich so, okay, ein Sommelier, der CrossFit macht,
kann nur gut
sein für mich so. Und dann fing das halt an und es ging halt voll durch die Decke. So. Also es war, und ich wurde noch mehr zum Wein-Addikt eigentlich so. Also das war, also jetzt nicht saufenmäßig, ja, sondern ja. Nee. Eigentlich im Gegenteil sogar nicht mehr dieses Wein-Saufen, sondern wirklich den Wein bewusst genießen und zu trinken und zu wissen überhaupt, was geht ab und warum schmeckt er überhaupt so. Und dann gar nicht mehr dieses, ah geil, Wein und runter, sondern wirklich Wein und dann erstmal so schütteln, so weißt du, also das Dings und riechen und dann so, ah, wonach riecht der? Und dann selber schon versucht so einfach zu schmecken, so durch den Geruch, so wo kommt der her, was ist da? Und dann dieses Glas. Und dann ich manchmal, wenn ich früher so ins Grill gegangen bin und so mit zwei Kumpels 4-5 Flaschen Wein gesoffen habe, war das denn jetzt so eine, weil es halt wirklich dann einfach so da stand, dann musst du ja erstmal atmen und so, weißt du, und dann hast du ihn einfach, also ich habe dann, seitdem ich den Podcast gemacht habe, nur noch bewusster Wein getrunken.
Sau schön, ey, voll sau gut. Schön.
Und hab dann natürlich so dumme Fragen gestellt, wie, warum gibt's keine guten Weine im Späti oder warum haben die nur scheiß Weine?
Was ist die Antwort?
Weil die halt scheiße einkaufen. So. Nein, weil es gibt halt keinen Markt, also Spätis werden halt nicht von Weinlieferanten beliefert, sondern die kaufen halt einfach in der Metro ein, den billigsten Wein, den sie dann halt verkaufen. Mhm. Aber wenn man da das Level halt hochhalten müsste, dann müsste man halt so einen Weinhändler, weiß ich was, wie jetzt, Vigny Couture oder so, müsste dann halt mal gewissen Spätis dann anbieten, so ey, kauf doch mal Wein bei mir. Mhm. Also ich meine so, wenn denn das Interesse vorhanden wäre. So. Aber man kann halt sich selber auch belesen, worauf man achten kann, dieses Weinprädikat zum Beispiel, dass man darauf achtet zum Beispiel. Oder dann halt einfach auch, hört sich dumm an, aber kein Wein kauft halt im Späti. Aber wenn du halt, wir Berliner,
Party, keine After
Party, verstehst du? Und dann gehst du zum Späti und dann guckst du nach Weinprädikat, so unter diesem VDP-Zeichen, kannst du lange suchen. Also ich habe danach sehr oft mal gesucht im Späti.
Auch stundenweise.
Ja, ich stand dann, habt ihr auch voll viel Wein? Und die Typen halt so, voll was? Ja, okay. Und ja, das wurde auf jeden Fall bewusster. Aber leider musste ich das jetzt abgeben. Aus gesundheitlichen Gründen trinke ich jetzt erstmal nicht mehr. Und deswegen macht es keinen Sinn für mich, einen Wein-Podcast zu machen.
Schade. Also wirklich, aber okay.
Mhm. Deswegen,
So gar nicht zu trinken, fällt dir schwer? Oder ist das relativ easy?
Ist relativ easy für mich. Also, natürlich habe ich am Anfang auch so Entzugserscheinungen gehabt. Ja, einfach so, also riesen Schlafstörungen, so, weil ich halt echt viel getrunken habe auch und sehr lange viel getrunken habe auch. Und habe jetzt schon eine gute Zeit ohne hinter mir, wie schon lange nicht mehr, seitdem ich angefangen habe mit 14, 15 zu trinken. So.
Okay. Das sieht auf jeden Fall saugesund aus.
Ja, ey, ich fühle mich auch wie King Kong so und das kostet Kraft und gutes Umfeld auf jeden Fall auch, weil ich meine, klar, in meinem Job dann halt auch noch als DJ so.
Dann nicht trinken.
Nee, gar nicht mal das, sondern es ist eher, wie die Leute damit umgehen. Mhm. Also das ist halt so, das fängt schon damit an, dass du, wenn du was abschlägst, kurze oder so, ey, bist du krank? Mhm. Wird dann gefragt. So, und dann denkst du so.
Ich kenne das, wenn man wird so reingeritten
teilweise. Ja, und ich habe das halt, ich kannte das schon, weil ich ja immer diese November-Challenge mache. Mhm. Also November-Challenge ist dann halt so November, ja. No, mit dem Zeichen Dings so. Das mache ich, das ist jetzt dieses Jahr das 5. Jahr gewesen. Und da war klar, also das kam denn aus dem Ding natürlich so, ey, irgendwie DJ-Kollegen und ich, wir trinken einfach alle zu viel. Mm, yeah. So, komm, lass doch mal einen Monat nichts machen. Nicht trinken, ein bisschen mehr Sport, machen wir eine Hauptdroge weg, so, also Alkohol, von mir aus auch Kaffee und dann Capri-Sonne, Ex-Braut stalken oder was auch immer und ein bisschen mehr Sport. Und wo ich das erste Mal gemacht habe, musste meine damalige Freundin Notarzt holen, weil ich halt einfach nach 5-6 Tagen halt wirklich Schüttelfrost bekommen habe und so und Kotzen, alles mögliche, weil ich halt einfach dann wirklich da mir wirklich bewusst war, dass ich ein verfickter Alkoholiker bin. Mhm. So, weil ich halt einfach fast jeden Tag, auch wenn es nur ein Bier oder so, also ich bin kein Biertrinker wirklich, aber einfach mal zum Fußballspiel oder zum Fußball gucken, Bier oder so, du hast einfach jeden Tag getrunken und dann am Wochenende natürlich exzessiv einfach so. Und das merkt sich der Körper. So, und wenn du den,
der will das dann haben.
Und wenn du dem 3 Tage nichts gibst, so nichts gibst, nicht so, ach komm, ein Glas Wein. Ja. Gib deinem Körper mal, wenn du wirklich jedes Wochenende trinkst oder dann darüber auch noch jeden Tag irgendwie mal ein Wein oder zum Essen Wein oder mal ein Bier und du denkst, ach, ist doch nichts im Vergleich zum Wochenende, trink mal eine Woche nichts.
Es fällt brutal schwer.
Und dann sag mir nochmal, dass du gut schlafen kannst.
Es fällt brutal schwer.
Das wirst du nicht. Du wirst nicht gut schlafen.
Ich bin ja Partytrinker. Du, Jens, du bist eher der erste Genusstrinker, aber trinkt.
Ich trinke relativ viel Wein und ich hatte letztes Jahr eine Zeit lang, gerade mit dem Lockdown, den ganzen Scheiß, dass ich zu viel getrunken habe. Und irgendwann wird dann aus dem Glas Wein am Abend, wird dann die Flasche oder die anderthalb Flasche Rotwein am Abend. Und ich habe dann auch guten Wein zu Hause. Ja. Aber dennoch, dann trinkst du nicht mehr, du kannst erstmal überhaupt gar nicht schlafen. Das ist völlig, völlig.
Der Körper suchtet.
Der suchtet danach.
Das ist ein Zug. So.
Und dann ist es, wie du gerade gesagt hast, wenn du weggehst und ich bin auf vielen Veranstaltungen, ich habe eine Agentur und bin viel unterwegs und viel Netzwerktreffen und stehst du dann da und irgendwie die Cola magst du nicht, das Wasser schmeckt irgendwann nicht mehr. Du fühlst dich schon so ein bisschen ausgegrenzt. Und aber im Lauf der Zeit fängst du dann wieder an, diesen Alkohol, also ich trinke ein bisschen was, aber diesen Alkohol als Genussmittel wieder zu nehmen und nicht als Suchtmittel, nicht als Betäubung Rausch, oder als Rauschmittel zu nehmen. Hast du vor, gar nicht mehr zu trinken, überhaupt nicht mehr? Oder
ich weiß nicht, ich werde erstmal eine Weile nichts mehr trinken. Okay. So, also ich hab keine Auflagen oder irgend sowas, sondern mein Körper. Ich habe einfach dieses Jahr im Juni, Juli schon gedacht, so pff, reicht irgendwie und habe so diesen Sober Oktober, also aus diesem November wurde denn schon Sober Oktober. Letztes Jahr war es dann Sober Oktober, weil ja dann Oktoberfest nicht war und dann war er halt immer zum Oktoberfest, ja, musst du auch trinken, also geht November nur, bla. Und dann letztes Jahr dann halt schon Sober Oktober und dann hatte ich den Oktober durchgezogen und dann war so, okay, komm, wir machen Bergfest. Mhm. Nochmal einmal wegschießen vor dem November, also am 31. dann halt mir eine Flasche Mezcal reingestellt und war erstmal eine Woche krank. Mhm. Ach, und da merkst du dann auch wieder so, was du deinem Körper überhaupt antust. Du warst dann gerade einen Monat ohne, weißt du, Sober Oktober, haha. Ja, komm, machen wir Bergfest so, weißt du, weil jetzt ist ja November, trinkst du wieder einen Monat nicht, stellst dir eine Flasche Mezcal rein, ja, okay, ist ein bisschen krass so, eine Flasche Mezcal so. Aber ja,
vor allem, wenn es der Körper auch nicht gewohnt ist.
Genau, dann verstehst du? Und das ist dann, also da merkst du dann halt auch so, yo, Alter.
Aber es sind doch eigentlich kaum Begebenheiten, wo wir nicht Alkohol trinken, wenn man so drüber sprechen würde. Das ist gerade das Thema Fußball noch. Ich glaube, du bist ein riesen Fußballfan, Hertha. Ja. Das Alkohol gehört gefühlt überall dazu.
Ja. Und das ist echt krank in der Gesellschaft. Was du auch meinst, so Agentur, einfach treffen, abends Meeting, essen, klar. Was trinken wir für einen Wein? Oder dann einfach auch zu Hause, was du meinst, komm, erstmal runterkommen von Arbeit.
Genau,
so.
Runterkommen.
Ich habe auch ein paar Bücher gelesen. Es gibt ein gutes Buch von Daniel Schreiber, Nüchtern.
Ja, kenne ich. Ja.
Super Buch, habe ich unbewusst gelesen. Weil ich dachte, er meint mit Nüchtern, wo ich es gelesen habe und hinten das, dachte ich, es geht um Liebe. So, und ich dachte mir so, okay, cool, gerade Stress mit Braut, so, komm, lese ich mal so ein Buch, bis ich gemerkt habe, es geht um die Liebe zum Alkohol. Ja. Wie der geschrieben hat, die ersten 30 Sachen, da dachte ich so, du Wichser, warst du mir die ganze Zeit hinter meinem Rücken und hast gesehen, was ich gemacht habe? Weil es war wirklich so, okay, das bin ich, er schreibt über mich, verdammte Kacke, Alter, er hat mich einfach erwischt. Und ich finde es lustig, wie er in dem Buch schreibt und nicht so mit Zeigefinger die ganze Zeit so, ey, Alkohol ist scheiße, mach das nicht mehr, sondern wie er mich ertappt hat, so praktisch dabei, wie ich das denn, also er schreibt dann Sachen, wo du dich einfach wiedererkennst und denkst so, fuck, und das Buch zum Beispiel hat es mir sehr leicht gemacht zu sagen, ich trinke jetzt erstmal nicht mehr.
Das hast du jetzt letztlich gelesen?
Ja, das habe ich so vor 2-3 Monaten oder so, wo ich dann schon die Gedanken hatte, so mit so, ey, könnte sein, dass ich einfach zu viel mache gerade, so, und wie gesagt, unbewusst, so, vielleicht spoil ich jetzt schon wieder gerade mit dem, dass man das Buch liest und dass es dann um Alkohol nicht mehr geht, so, weißt du, dass man nicht mehr trinkt, er sagt nicht mal, trinkt nicht, nicht mehr.
Das ist ein geiler Tipp.
Das ist, ist ein super Buch, super geschrieben auf jeden Fall. Ja. Und ich finde das einfach geil. Ich empfehle es jedem, wo ich denke so, oder der mir dann halt sagt, ja, ich überlege auch schon, dann sage ich so, lies das Buch. Ja. Lies einfach das Buch so und ein paar kamen schon und meinten so, krasses Buch. Krass.
Hast du gerade die anderen Titel im Kopf, die er geschrieben hat? Der hat noch zwei, drei andere richtig
Allein
gut.
zu Hause. Allein, und
dann gibt es noch ein Essayband von ihm.
Ja, das Zuhause war ein bisschen schwer, fand ich so.
Liest du viel?
Ja.
Nice. Jetzt, wo du, also wenn du jetzt nichts trinkst, heißt es ja, du hast auch deutlich mehr Zeit für alles.
Geht so.
Geht so?
Geht so.
Also geht so. Worauf ich abziele, was machst du? Du bist ja Vollblutmusiker und auch noch Sportler. Gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, wo du irgendwelche, also Hobby ist immer
so. Ja, ich habe 3 Kinder.
Okay.
Also ich habe eine 20-jährige Tochter und einen 17- und 10-jährigen Sohn und versuche halt so viel wie möglich mit denen. Also mein 17-jähriger Sohn wohnt bei mir auch so.
Der deine Schuhe trägt?
Ja.
Ja, der neulich erzählst du, geil, weil der ist gleich, Harris ist ja riesig.
Du wirst ihn vielleicht heute kennenlernen, so wenn er nicht gleich sogar schon schreibt. Ich habe ihm gesagt, er soll vielleicht zum Essen kommen auch.
Ah, ja, super. Also Essen schaffe ich wahrscheinlich heute gar nicht.
Ah, okay, alles klar.
Ich mache ja
Setup. Egal, vielleicht kommt er auch später dann in die Bar, keine Ahnung. Ja, das ist halt natürlich auch Programm und dann am Wochenende dann natürlich so mit denen irgendwie Zeit verbringen, Sportaktivitäten. Deswegen mache ich auch Sport, so damit ich überhaupt mit denen mithalten kann, so auf jeden Fall, weil der 10-Jährige ist super Tornado, so, der spielt alles, Fußball, Basketball, Jiu-Jitsu, weiß ich was nicht, alles so. Und der macht halt echt viel. So. Und ich habe halt keinen Bock. Ja, ich meine dich, der gerade zuhört. Ich will nicht so ein Vater sein, der irgendwie auf der Parkbank sitzt und sagt, Oskar, lass das. Ja? Nee, ich kann jetzt nicht mit dir Fußball spielen oder so. Ja, okay, eine Runde, aber dann gehen wir nach Hause. Nein, sei mal ein Mann und spiel mal mit deinem Kind. Ja, geil. Egal, ob es ein Mädchen oder ein Sohn ist.
Es ist so geil. Es ist so, ich finde, wir hatten es gerade von Musik und beim Sport ist es ähnlich. Es ist so geil, was Kinder dir geben. Also ich habe von vornherein, das hat mir Friedrich Pi mal erzählt, dass er wahnsinnig gern mit seiner kleinen Tochter irgendwelche Prinzessinnen blablabla Sachen anschaut. Und er meinte, er will einfach fucking lernen. Er will lernen von seinen Kindern. Und das habe ich bei mir so gespeichert gehabt, diesen einen Satz. Und gucke mit meiner Tochter, als sie klein war und jetzt größer wird, den ganzen Scheiß miteinander an. Und ich finde es so schön, da reinzudicken. Und mein Junge, der spielt wahnsinnig gern Basketball und wir gehen, wenn es immer es geht auf dem Tatanplatz raus und ein bisschen kann ich noch spielen, noch bin ich ein Stück besser wie er, obwohl er auch schon 1,75 groß ist. Und es ist so geil, mit den Kindern dann irgendwie eine Ebene zu haben, wo du gleichberechtigt bist. Da gibt es keinen Älter oder Jünger, da gibt es gleichberechtigt. Ja. Und der Ficker macht den Dreier und ich mache ihn halt nicht so irgendwie. Ja. Ich denke,
es ist echt. Es ist auch wichtig. Also es ist halt wichtig, dass Eltern auch lernen, einfach ihre Telefone wegzulegen. Ja. Das sehe ich halt so. Ich bin halt super aktiv mit meinen Kindern. Ja. So, und legt dieses verfickte Telefon einfach weg, wie viele Eltern ich einfach sehe, wenn die auf Spielplatz oder bla und dann einfach nur in gebückt wie Quasimodo in dieses Ding gucken und ja, ich weiß, es ist verlockend so, aber leg's weg, weil die Zeit wirst du einfach nie wieder kriegen. Mm. Du wirst die Zeit mit deinem Kind nicht wiederbekommen. Mm. So, und auch dein Kind totstellen mit diesen Dingen. Mm. Mach das nicht so. Leg dein Ding weg, so, weißt du, ich meine so, und egal, ob du selbstständig bist oder sowas, die Zeit mit deinem Kind kriegst du nie wieder. Mhm. Den Termin, den du vielleicht dann absagst um ein paar Stunden, der ist egal. So, weißt du, ich meine, den kannst du nachholen. Mhm. So, sag lieber ab, Alter, anstatt die Zeit, die dein Kind denn vielleicht wirklich braucht, so, und dein Kind dich eigentlich in die Hand nimmt und dir was zeigen will, geh mit, sag nicht, nee, Papa kann jetzt nicht. Geh lieber mit, so.
Sind deine Kids aus Erfahrung. Sau schön. Sind deine Kids aber nicht auch handysüchtig?
Ja, na klar.
Ich find's so schwer immer.
Ja, aber ich sag dann halt einfach, leg's weg, so. Ja. Also, sagen wir mal, wir gucken einen Film zusammen, ja. Wir gucken einen Film zusammen, wir suchen den Film zusammen aus. Der Große natürlich, der 17-Jährige, der Kleine ist noch nicht so krass mit Handy. Gleichzeitig an seinem Telefon ist, dann sag ich so, gib das Telefon her. Ja. Und dann leg ich's einfach weg. Ja. Ich leg's einfach weg, weil ich sage so, entweder wir gucken jetzt den Film zusammen oder du verpisst dich. Mhm. Weißt du, ich meine so, aber komm mir nicht mit so, du liegst neben mir und guckst die ganze Zeit YouTube-Videos oder machst Video-Chat mit deinen Mädels oder mit deinen Kumpels oder irgendwas. Nee, entweder wir verbringen die Zeit jetzt zusammen oder gar nicht. Mhm. Genauso ist halt auch auf dem Basketballplatz. Ich lasse mein Telefon dann zu Hause einfach, weil was soll passieren? So 2-3 Anrufe, die ich nicht mitbekomme. So die Welt wird sich weiter drehen, weißt du, ich meine, und die Person, die mich versucht zu erreichen, die kann ich auch zurückrufen. Mhm. Weißt du, so, und ganz ehrlich, wann passiert schon mal so ein krasser Notfall, wo du unbedingt am Telefon sein musst, weil irgendwas mit der Familie ist oder so, wo du dann wirklich da sein wirst, passiert so gut wie nie. Mm. Weißt du, ich meine? Und dein Geschäftspartner oder was auch immer, weil du dann abends den Gig und dann nochmal wegen dem Song oder auf deinen WhatsApp guckst in die Gruppe oder so, wo dann irgendwelche komischen GIFs geschickt werden.
Der ändert sich nichts. Das ist nicht
willst du mich verarschen, Alter?
Du hast dieses Familienvater-Ding auch manifestiert mit dem Album Der Mann im Haus, allein mit dem Cover. Für mich mit das geilste Cover, das es jemals in Deutschland gab. Okay, so ein schönes Bild. Ist es einer deiner Kinder oder ist es ein Modelkind?
Nein, es war von den Nachbarn. Okay. Der meine Ex-Frau war mit dem dritten gerade schwanger, als das war.
Okay, ein geiles Bild, ein super schönes Cover.
Kleine damals war dann schon wieder zu groß.
Der war zu groß für das Bild.
Für die Idee, auf jeden Fall.
Aber geil. Ja. Geil. Da wurde erstmal so ein bisschen in der Presse auch so ein bisschen gedisst, in den Kritiken so. Ich habe ein paar Sachen gelesen damals, wo ich dachte, okay, wird er weich so irgendwie.
Ach so.
Ja, die Nummer.
Nee. Die haben halt das Cover nicht verstanden. Genau. So, die wissen halt nicht, woher das kommt. Ja. Weißt du, ich meine, so, wenn du weißt, woher das kommt, dass es eine Hommage an Malcolm X ist, verstehst du, und einfach das Bild siehst und das verstehst, was damals passiert ist, was jetzt ist und so, da brauchst du auch keine Erklärung. Und wenn du keine Ahnung hast, na klar, sagst du dann so, wird der jetzt weich, weißt du, ich meine. Aber ich habe ja schon vorher bei Specialist-Alben immer darüber geredet, ich bin verheiratet, ich will dich nicht ficken, du Fotze, bla bla bla, weißt du, ich meine, auch, ja, ich kann Spaß haben und Alkohol saufen, aber ich muss nicht jede Groupie-Hau wegknallen, weil ich habe eine super krasse Frau zu Hause, die mit meinen Kindern ist, die mein Rücken ist und ohne diese Frau wäre ich nicht das, was ich heute bin, auch wenn es meine Ex-Frau ist, weißt du, ich habe ein super Verhältnis mit meiner Ex-Frau. Das ist einfach Gott, sowas zu haben. Hat nicht jeder, ich weiß und so, aber ich kann es nur jedem an Herz legen, so, ey, seid cool mit der Mutter eurer Kinder. Oder mit dem Vater eurer Kinder. Es ist gut, es ist besser für die Kinder einfach. So. Ich meine, weil die Einzigen, die drunter leiden, sind die Kinder.
Immer,
und ich sehe das halt bei meinem kompletten Freundeskreis, wenn die sich denn trennen oder so, dass die Einzigen, die drunter leiden, sind die Kinder. So. Das ist nicht irgendwie die Erwachsenen oder
die
so.
Die stecken es halt weg irgendwie.
Die stecken es schon weg, klar, Unterbewusstsein werden die auch geknallt und so, aber es gibt halt auch gemeine Typen, es gibt gemeine Frauen und so, das kriegt man immer wieder mit und so und man muss dann als Freundeskreis dann vielleicht dazu vielleicht ein bisschen reingehen und nicht sagen so, ja, das geht mich nichts an oder so, oder auch wenn dann die Freunde sagen so, ey, das geht dich nichts an, sondern doch, die müssen manchmal halt auch die Wahrheit hören. Wahrheit tut weh, Ja, man will die nicht hören, aber du musst die schlucken auf jeden Fall. Und wenn du ein Scheißfreund bist, dann machst du halt die Augen zu und die Ohren und sagst nichts dazu. Aber wenn du ein wirklicher Freund bist der Familie, dann sagst du was dazu. Einfach. Nicht einmischen, aber was sagen. Einmischen ist immer schlecht, weil dann bist du der Batman.
Am Ende. Besser nirgendwo einmischen, generell.
Das habe ich auch schon früh gelernt. Nicht einmischen in Familiensachen.
Aber zuhören, nichts sagen.
Genau. Ja, du hast recht. Genau. Ja, du hast recht.
Lass uns über negative Themen sprechen.
Hertha, bitte nicht.
Hertha BSC.
Kannst du nochmal übersetzen, weil ich verstehe kein Schlappschwänzchen.
Über schlecht. Also ihr habt ja irgendwie nicht gelernt bei Hertha, dass es sich mit Stuttgartern irgendwie nicht so wirklich auszahlt.
Das habt ihr Stuttgarter noch nicht mit Berlinern gelernt, glaube ich. Ich glaube, ich war da, als ihr in die zweite Liga geschickt wurdet.
Ich meine, Torkut, also...
Warum?
Also ich...
Ich habe keine Ahnung.
Erklär's mir.
Ey, weiß ich nicht. Ich habe das gesehen und war so, was soll jetzt besser sein daran? Das war wirklich so, wie ihr feuert diesen Typen, der so Ikone Berlin-mäßig ist und ja, okay, ist jetzt gerade nicht gut bei uns so, aber ich bin Fußballfan, aber ich bin jetzt nicht so ein Übertyp, ich bin kein Ultra oder irgendwas, der sich so super auskennt, auch schon gar nicht mit Trainern und sowas. Mhm. Klar, ich habe so gefährliches Halbwissen, aber wenn ich eins weiß, dann ist, wofür dieser Typ für mich steht, dann ist der für mich negativ. Der hat, das ist für mich so,
Ich glaube, der ist seit 2 oder 3 Jahren arbeitslos. Der hat, glaube ich,
erstmal gar das so und dann, egal welche Station, wo der war, weiß ich nur, ist so verbrannte Erde. Mhm. So, und bei uns brennt ja schon eine Menge. Weißt du, ich meine, so, warum jetzt noch Öl reingießen in den Kackhaufen?
Irgendwie alles, was in Stuttgart nicht funktioniert, kommt dann nach Hertha, Fredi Bobic.
Dings, Frankfurt hat er gut gemacht.
Alter. Frankfurt hat er fantastisch gemacht.
Muss man ja schon mal sagen. Und mit Dings hier, wie heißt er, der auch aus Stuttgart kam? Ich habe schon wieder vergessen, Mann. Der auch eigentlich einen guten Job gemacht hat.
Du meinst Trainer oder meinst Spieler?
Trainer.
Jürgen Klinsmann war da?
Nee, stimmt auch Stuttgart, aber.
Ja.
Gott.
Hey,
der war auch gut. Na, Mann, ich weiß, komm nicht, dunkelhaarig. Der ist dann gegangen, weil es da irgendwelche Frauenpalaber gab, Mann.
Wie heißt der? Die gibt es bei jedem zweiten Stuttgart-Trainer. Armin Fee?
Nein.
Der war nicht in.
Oh Gott, Mann.
Wir kriegen es hin. Aber glaubst du, wir glauben jetzt nicht an den kompletten Aufbruch jetzt mit dem...
Nee, glaube ich nicht. Aber weißt du, was mich dann wieder ist, dass wenn man so schlecht an so eine Sache reingeht, also ich habe jetzt zum Beispiel noch weniger Erwartungen als vorher, dass wenn jetzt irgendwas passiert, dass man sich dann freut. Also ich meine so, also ich habe jetzt noch weniger Erwartungen, dass irgendwas... Also für mich ist der Abstieg klar, eigentlich so. Ja, das kann... Also jetzt nur wegen dem Typen, so dass der jetzt kommt, ist so für mich so, Und ich bin, guck mal, ich bin einer von den Herthanern, so ich bin nicht einer Herthaner, der dann irgendwie, wenn die 2, 3 Spiele gewinnt, der dann sagt, ja geil, wir wären deutscher Meister. Sondern ich bin so, halt mal den Ball flach. Und das ist so irgendwie so ein härter Ding, finde ich so, dass sobald 2, 3 Spiele so, ja klar, Europa.
Deutscher Meister.
Ich habe letztes Jahr schon gesagt, lass uns lieber, gerade mit der Hinsicht, dass dann Fredi Bobic kommen sollte, war für mich so, lass uns doch lieber absteigen. Lass lieber absteigen. Sammeln, weißt du, eine Saison wieder zweite Liga, weil wir sind schon öfters abgestiegen. Ich habe mir mein Hertha-Tattoo auch gemacht, als wir abgestiegen sind zum Beispiel. So einfach so als Bekennungszeichen, so damals vor weiß ich wie vielen Jahren. Und für mich ist so, lass lieber runter, sammeln, gucken, wer von diesen Spielern, von diesen geldgeilen Wichsern, bleibt überhaupt, sich zu Hertha bekennt, was Neues, Gutes aufbauen und dann hoch mit Freddy. Weißt du, und dann kann der auch, dann hat er nicht mehr diesen Druck, weißt du, ich meine, jetzt ist schon wieder dieses Druck, so, weißt du, was ist, wenn er jetzt absteigt zum Beispiel, weißt du, ich meine, so, wie ist
es? Dann ist er auch verbrannt wieder.
Genau, weißt du, ich meine, und das war für mich so, deswegen ist für mich jetzt schon so, ich habe keine Erwartung. Wenn wir in der ersten Liga bleiben, dann ist schon wieder so, ja, okay, dann machen wir es bestimmt wieder auf dem 14. oder sowas. Super, weißt du, braucht kein Mensch so. Da bin ich dann auch schon wieder so, lass lieber absteigen, cool sammeln, weißt du.
Ich habe keinen Bock auf
eine Basis, Fundamental machen und dann bam, wieder hoch.
Ich glaube, wir haben einen Punkt weniger wie ihr oder 2 Punkte irgendwie so. Gerade Stuttgart ist genauso katastrophal.
Wie lange lebst du in Berlin?
Ich lebe nicht in Berlin, ich lebe in Stuttgart.
Ach echt?
Ja.
Hast du Glück gehabt.
Ja.
Ich bin immer bei den meisten zugezogenen Stuttgarter, wenn ich mal so, du lebst seit 20 Jahren hier, wieso bist du immer noch VfB-Fan?
Ich bin gar kein Fußballfan. Insofern, ich bin raus.
Glück gehabt.
Ich glaube, ich bleibe auch vor. Wobei, sie haben mich schon verloren mit dem zweiten Abstieg, muss ich sagen. Im ersten Abstieg aber bin ich mitgegangen.
Musst du doch bekennen.
Ja, aber die haben die Mannschaft irgendwie kaputt gemacht. Die haben scheiß Management betrieben. Ich war echt so, ich war echt sauer.
Und vor allem, bist du Offenheim oder was?
Nee, gar nicht. Aber als du dann noch mit dem... Und Christian Gente.
Den hab sogar ich verstanden.
Ja. Als im Gente, der auch mal bei uns war, also den so böse mitgespielt haben, dann in seinem letzten Jahr beim VfB, da war ich so, da war ich so persönlich beleidigt. Weißt du, wenn mein Freunden so umgeht, der ist nicht mehr mein Freund irgendwie.
Der ist aber von Berlin jetzt wieder weg, ne?
Der ist von Union weg. Die haben den wahnsinnig geil verabschiedet. Die haben ein Video gemacht und so weiter. Union macht da echt eine gute Arbeit, finde ich.
Ich kenne da einige, das sind echt coole, muss ich sagen.
Stuttgart hat mir
No comment. Ja.
Stuttgart nein, war nein, so, okay.
Ich bin Berliner. Für mich ist Berlin so einfach. Und erst kommt Hertha und dann kommt alles andere. Und ich freue mich natürlich,
dann kommt Tasmania.
Alles an Berlin. Ich bin Stadtpatriot einfach. Und ja, ich sag ja, ich war beim Spiel gegen Stuttgart, war ich im Stadion der Union. Einfach nur, weil ich kein Stuttgart-Fan bin.
Okay.
Um zu sehen, wie er absteigt, war für mich Genugtuung und einfach dieses Stück Berliner Sportgeschichte mitzukriegen, dass Union aufsteigt. Und ich bin ja nun kein unbekannter Hertha BSC-Fan und ich wurde bei den Unionern auf jeden Fall wärmstens empfangen so und ich war auch nicht irgendwie VIP oder so, war ganz normal da und dann kam so, ey, du bist doch dieser Herthaner, hey, geil, dass du da bist. aber war cool, weißt du, also es ist wirklich auch das, was du meinst, so, die machen da alles richtig, und das ist so wie Gallien.
Das ist wirklich wie Gallien.
Das sind wie Gallier, die machen cool, das ist sympathisch einfach so. Klar, so, ich kann das jetzt sagen, wenn wir gegen die spielen, ist natürlich nicht Hass, aber
da war ja vor kurzem so ein gutes Spiel vor 2 oder 3 Wochen, Hertha gegen Union.
Ja, das war ein gutes Spiel.
Von Union.
Von wem?
Von Union.
Kenn ich nicht.
Nee, kenn ich nicht. Ich dachte, bin ich nicht.
Ja. Ich habe kurz falsch so, was sind wir jetzt?
Aber dieses Spiel, und dann ist Fußball abgeschlossen, dieses Spiel Union gegen VfB, wo Gente das Tor, Gente und Gomez haben 2 Tore geschossen gegen Union und wir haben es alle Union gegönnt. Weil Union, ich weiß noch, im ersten Spiel hat sich da, ich weiß nicht, wie der Kapitän hieß von Union, hat sich verletzt und aufs Interview, ja, wie ist es denn ohne dich im Rückspiel? Die brauchen mich nicht. Die Mannschaft ist so geil. Ich bin im Stadion, die brauchen mich nicht. Ja. So scheiß drauf, ich bin nur einer, die werden trotzdem gewinnen. Ja. Und diese Aussage war so mega und wir haben es wirklich, also wir VfB-Fans, die ich halt kenne, wir haben es Union gegönnt, weil die haben es verdient gehabt. Ja. Von daher.
War voll geil.
Props waren gute, das waren wirklich gute Spiele von Union.
Alter, Hammer. Auf jeden Fall, das war echt krass. Das war, ja, wie gesagt, ich bin einfach hin wegen Dings. Ich habe auch, das war das Krasse, ich habe dann so einen Facebook-Post sogar gemacht.
Okay.
Von wegen so, ey, wer hat Tickets für Dings? Und dann waren natürlich so alle so, wie du fragst, offiziell nach Tickets für ein Union-Spiel, bist du behindert? Sorry, das darf man ja nicht mehr sagen. Bist du bekloppt oder was auch immer? Und dann war ich so, ja, das ist Berliner Sportgeschichte. Mhm. So. Ich gehe da nicht hin als Union-Fan oder weil ich bin Fan einfach vom Fußball. Mhm. Ich will ein geiles Fußballspiel sehen. So. Und ich war da auch respektvoll. Ich bin nicht auf dem Rasen gerannt oder irgendwo, sondern ich habe mir das Happening angeguckt, als wenn ich mir im Fernsehen angucken würde. Ob ich mir das Spiel jetzt im Fernsehen angucken, wenn ich live dabei sein kann, dann will ich die Chance ergreifen.
Ja, klar, vor allem
so. Ich habe dann die Connection gehabt so und habe die Tickets bekommen. Ich weiß noch, ich bin vom Baumarkt gekommen, hatte Blumenerde und so und dann Dings, krieg Telefonanruf und ich wusste, der Typ ruft mich nur an, wenn er die Tickets klar gemacht hat, der ruft mich sonst nie an. Die Blumenerde fallen lassen. Ich so, ja, also 20 Minuten seit vor der Försterei. Ich so, ich komme! Und dann bam, schnell nach Hause, Blumenerde rein, mein Kumpel angerufen. Ich sag, komm, wir haben Tickets. Dann da hingerannt zur Försterei, Alter, mit Taxi und dann angekommen, die Karten bekommst. Ja.
Ah, geil. Sauschön.
Das war super. Das war echt geil.
Ich wollte dich fragen, wie deine Verbindung zu Stimulus ist. Zu Ian. Einfach nur kennengelernt in Berlin und
ja.
Also keine engere Verbindung.
Nö. Okay. Aber cool. Also ja. Respekt ist vorhanden. Ja. Auf jeden Fall, ist cooler DJ, cooler Act, so auch ein cooler Typ einfach. Ja. Sehr positiv, macht auch sein Ding. Was er alles macht, weiß ich gar nicht. So viel habe ich dann gar nicht mit ihm zu tun. Aber wenn wir uns sehen, ist es...
Nee, nur weil wir uns 2-3 Mal im Soho getroffen haben, in der Ecke miteinander. Ja. Weil es dem so einer meiner engsten Freunde, auch wenn wir uns in letzter Zeit nicht mehr so viel sehen, leider, weil er nach Zürich ab ist.
Super Typ auf jeden Fall, aber ich habe nicht so viel mit dem zu tun. So. Also, wir haben schon öfters zusammen aufgelegt und so und auch also DJ-mäßig super krass, voll gerne immer gemacht und wie gesagt, positive Energie nur und kann ich nur wärmstens empfehlen als Mensch und als DJ, Künstler überhaupt. So. Ich glaube, der noch voll spät erst gepeilt, dass der auch rappt und so.
Und wie geil.
Ist jetzt nicht so mein Ding, aber ich weiß, ich kann sagen, dass es gut ist, so ist jetzt nichts, was ich mir reinziehen würde, so auf jeden Fall so, aber das so Support raus, wenn der mal was gemacht hat, da habe ich das auch gepostet, einfach so, weil ich den Mensch einfach cool finde, so.
Der hat vor 2 Monaten hat er im Pluno den New York gespielt.
Okay.
Und das war so, ich habe es nur auf Insta gesehen, so, wow, geil, mein Mann ist im Blue Note.
Okay.
Und ich hatte den in New York kennengelernt, da war er noch gar nicht in Deutschland, da waren wir auf einer Party irgendwie gemeinsam. Und das war so, kennst du Situationen, wo du einen ganz fremden Menschen kennenlernst und dann plötzlich so eine Käseglocke über dich drüber geht und du 2 Stunden am Talken bist und um dich rum geht die Welt irgendwie und alles explodiert.
Ja.
Und so, hey, komm doch mal nach Deutschland. Ja, okay, komm. drei Monate später, ich komme nach Deutschland, kann ich bei dir wohnen? Ja, komm rüber, Alter.
Ach, geil.
Und dann haben wir ein paar Bookings gemacht in Deutschland. Dann
hat Hast du für ihn gebucht, oder was?
Ja, so ein bisschen. Ich habe ihm halt in Stuttgart so ein bisschen Connection gemacht.
Jetzt steckt nämlich auch so ein Musikmanager und Booker. Ja, jetzt kann nämlich auch alles.
Und das Schöne war, er hat dann bei uns auf unsere Pulsmacher-Party aufgelegt. Und seine damalige Ex-Freundin, die Jen, die hat in Zürich gelebt. Die kam dann, also wir hatten mal irgendwann, als sie in New York war, und dann kam sie und dann haben sie sich wieder verliebt und haben jetzt Kinder und geheiratet. Und
ich wollte gerade sagen, deswegen damalige Ex-Freundin, ich war so, der hat doch Kinder mit
dir. Ja, aber die hatten sich in New York irgendwie, als sie in New York gemodelt hatte, glaube ich, oder auch Musik gemacht hat, ich weiß nicht mehr, hatten sich kennengelernt und ein paar Jahre später haben sie sich auf meiner Party getroffen.
Ah, geil.
Und dann ist er nach Deutschland und die hatten voll so geil. Eine schöne Hochzeit in der Türkei damals in Bodrum, das war unfassbar.
Warst du da, oder?
Ja, ja. Es war so schön.
Die Welt tingelt.
Nein, einfach.
Globetrotter.
Es hat so viel. Der Typ hat, wie du gerade gesagt hast, hat so viel wahnsinnig positive Energie und so viel Liebe. Der ist einfach so ein ganz ehrlicher, straighter Typ.
Voll geil. Richtig geil.
Ja.
Sag mal, hast du eigentlich selber mal auch an Produktion oder so Hand angelegt? Also warst du selber mal beatmäßig oder jetzt im Elektronischen?
Ja.
Oh, erzähl.
Ja.
Das war die Geschichte.
Ja.
Okay.
Ich selber kein Equipment oder sowas. Ich gehe dann zu Leuten ins Studio und so und sage, mach so. Ich spiele dann manchmal Sachen ein, einfach, aber so intuitiv einfach so. Also
okay,
ich kenne mich nicht mit dem Equipment aus, aber ich kann dir.
Aber macht dir schon Bock auch oder ist
ja,
es sowas?
Ja, ich kann dir sagen, ich kann dir dann so beschreiben, was ich will, so, und dann gibst du mir das und dann kann ich das auch selber spielen oder so, ungefähr wie ich es will. Habe ich auch schon gemacht, habe auch schon ein paar Techno-Tracks gemacht, so.
Das dachte ich mir nämlich. Ne? Eigentlich ist elektronische Musik ist eigentlich ganz, ganz okay anzufangen.
Ja, ich habe auch ein echt krasses Brett gemacht auch.
Hast du das rausgebracht?
Nein, noch nicht.
Wir grinst.
Ich habe viele Sachen schon gevoiced für Leute, unter anderem hier für...
Genau, was hast du bei Oscar? Oscar ist
genau,
auch, die nicht kennen, auch jemand aus dem Studio hier, ein guter Kollege von mir.
Oscar Lindahl.
Und Harris kommt rein und sagt, was bist du...
Okay. Für den habe ich damals mit Joshua Medbach, Joshua Jesse als DJ damals was gevoiced. Ich habe schon für viele Sachen aufgenommen, aber wegen meiner Stimme.
Du hast halt auch, die geht einfach so tief runter, das ist abartig.
So fing es dann eigentlich an, dass ich dann gesagt habe, okay, dann probiere ich mal selber auch was zu machen.
Ja.
Und dann, ich habe ein Projekt auch, das heißt Autobahn.
Genau, ja.
Da produzieren wir halt auch. Das mache ich mit IVE75. Das machen wir auch schon eigentlich seit dem Anfang, seit diesen 4-5 Jahren, war gleich zeitgleich auflegen mit den Autobahn auch.
Ja.
Haben wir dann immer regelmäßig jeden zweiten Donnerstag, keine Ahnung, in der Renate immer gespielt.
Mhm. Ja.
Auch von Joshua Jesse die Party.
Ja.
Und da haben wir dann angefangen, hinten im kleinen Raum, im Absinthraum noch aufzulegen. So. Und dann irgendwann war dann so, okay, ihr seid cool, ihr könnt auch mal vorne auflegen. Da war ich so, oh mein Gott, wir können im grünen Flur auflegen. So war das denn. Und dann ist mein Kollege glücklicherweise Vater von Zwillingen geworden und war dann natürlich ein bisschen raus. Und so kam es, dass ich dann mehr alleine aufgelegt habe. Also ich habe dann auf einmal dann alleine halt Sisyphus Couscous Aftershow Party, weil der halt natürlich nicht konnte mit zwei. Das ging dann nicht mehr. Jetzt fangen wir gerade wieder an. Mhm. Er hat sich jetzt gerade ein bisschen verlaufen irgendwie in richtigen harten Tech, also so Bergheim-Tech irgendwie, wo ich dann schon wieder
Gemballer.
So... Ja, wo ich dann schon wieder so, oh krass, Alter, wie kommst du darauf? So, voll geil, wir haben gerade letztes Wochenende...
Ja, ich glaube, das durchlebt jeder mal, dass wenn man hausig unterwegs ist, dass man irgendwann dann doch auch von der Macht des Drucks einmal kurz, also einfach konsequent
auf die aber da komme ich her, Klasse. Also... Wenn ich jetzt das E-Werk denn dazu nehmen kann, ich komme von da, weißt du, ich meine? Und ich finde es lustig, dieses Revival so mit Amelie Lenz und sowas und Charlotte Witt und alle, wie sie heißen und bla. Aber da, das ist für mich dann wie Hip-Hop so. Weißt du, das so, ich brauche es jetzt nicht nochmal. Ich habe es jahrelang gehabt, so, ich komme vom Dings, nicht, dass ich sage, die machen es nicht gut, ich verstehe das auch so.
Ja, ja.
Und ich war auch vorletzte Woche war ich bei Len Fucky dann im Hain auch. Und einfach, weil ich es mir mal wieder reinziehen wollte, weil ich bin überhaupt kein Haiengänger.
Fuck is Hammer.
Ja, ich bin aber überhaupt gar kein Haiengänger. So, wenn, dann chill ich oben in der Panne, so auf jeden Fall. Und wollte aber einfach mal so, ach komm, gib mal einfach. Und dann Len in Zagreb gesehen mit Dice und so. Und dann war ich mir so, und dann war so, ey komm, geh einfach mal. Ja. Und dann war auch vom Andi Geburtstag.
Mhm.
Der hat Geburtstag gefeiert. Und er meinte, ja komm, Fucky legt auf, bla, komm mal hin, bla. Und dann gehen wir noch oben Panne so. Und dann ich so, okay, ja, jetzt klar, machen wir. Da habe ich das auch wieder gemerkt, die Macht des Drucks.
Ja.
Und der hat dann auch schon ein bisschen anders wieder aufgelegt, als so wie was ich sonst von ihm kenne eigentlich so. Also normalerweise so höchstens 15 Minuten im Hain und dann wieder schnell nach oben in die Pfanne.
Ja.
Und dann war ich 2 Stunden unten.
Ja, die richtig, also ich sage auch so DBS One und so, Leute. Es gibt schon die Obergurus
einfach. Fiak zum Beispiel finde ich richtig geil.
Die sind ja auch hier viel beim Tobi vorne.
Ich weiß. Fiak ist zum Beispiel richtig geil. Die hatte ich auch nie auf dem Schirm. Ich war mit denen letztes Jahr Sommer waren wir auf einer kleinen Tour.
Ja.
So eine Weed-Tour waren wir irgendwie so. Da habe ich die dann richtig kennengelernt.
Weed-Tour. Die sind auch nur mit Joints auf dem Tour.
Und die sind ja richtig krass Hip-Hop unterwegs. Also die hören ja nur so Bone Thugs in Harmony und sowas.
Echt,
ja, die sind richtig krasse Hip-Hop.
Das sind ja hammer-smarte Boys.
Super Typen. Ja. Richtig super Typen so. Und da wollte ich dann auch letzte Woche hin, aber da 17 Uhr, da war ich mit meinen Kindern unterwegs. Das war dann so, okay, jetzt 17 Uhr extra dahin gehen. So war dann so, nein, ich wollte die unbedingt mal sehen, weil ich die noch nie gesehen habe im Hain. Nur da in Bonn einmal und dann woanders. Und das, klar, die Videos und was man so sieht. Und dann waren die, glaube ich, in einem Stream, wo wir zusammen waren. Aber jetzt so irgendwie mal live das richtig zu sehen, war dann schon, ist dann schon wieder was anderes. So.
Und kennst du Baugruppe 90?
Nee.
Sind jetzt nämlich auch beim Tobi gerade vorne zum bisschen Lernen und so. Und die Fjags waren ja auch wie bei Tobi hat schon immer so
den richtigen Riecher.
Ich mag jetzt nicht die vergleichen oder so, aber das sind auch wieder so 22-jährige Boys, die so richtig. Ich hatte den einen nämlich, weil es mich so interessiert hat, letzte Woche ins Amano gebucht. Der hat ein Hausset gespielt, leck mich am Arsch. Also so richtig, kannte kein einziges Stück, so voll zeitlos. So, ich sage immer so, Tobi Neumann, halt so diese alten, richtig einfach voll profimäßig gemacht. Das heißt, kannst du dir 40 Stunden am Stück anhören, nichts nervt. Das ist einfach so richtig geil war das.
Das Streaming-Thema, geht es jetzt wieder los? Geht es wieder los? Kann man es noch sehen? Was machen wir jetzt die nächsten Wochen?
Amano ist halt. Was soll man machen? Dabei.
Also ich habe ja viel bei diesem Old But Gold Ding aufgelegt. Also da wieder Hip-Hop nicht so. Also ich würde, wenn es eine Möglichkeit gibt, Tech irgendwie zu machen, dann würde ich eher da so, aber dann auch nicht jedes Wochenende, weil dieses Old But Gold Ding, das war halt jeden Freitag, jeden Samstag und dann mittwochs war dann auch noch so Jukebox und so. Mal okay, aber ich würde mein Dings Schwerpunkt lieber auf Tech legen, auf jeden Fall einfach hinsichtlich, dass wenn es wieder aufmacht, meinen Namen verbreiten und so auch, so dass ich das kann auch, weil viele immer noch denken so, ja, okay, der Rapper, weil viele mich einfach immer noch als Rapper nur sehen, also viele wissen ja gar nicht, dass ich zum Rappen durchs Auflegen gekommen bin, ich habe zuerst aufgelegt. Ich habe erst Hip-Hop aufgelegt und dadurch, dass ich das Mic genommen habe und dann...
Dann hatte ich irgendjemand gefragt, ich habe dir irgendwas gelesen.
Nee. Und dann kamen Leute so, Digga, deine Stimme, Alter, du musst rappen. Und ich so, Alter, ich habe gerade angefangen aufzulegen. Ja. So, weißt du, so gerade nicht mal ein halbes Jahr oder so. Und dann, jetzt wollt ihr, dass ich rappe. So. Und dann war ich halt beim Kumpel und habe halt einfach so intuitiv einen Text geschrieben. Keiner hat mir gesagt, weil es 16 Bars sind oder so, oder was ein Takt oder so ist. Ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Ich habe einfach so ein Instrumental angemacht und gerappt und dann habe ich das im Club gemacht. Und also
Ach, wie geil.
Und ich so, okay, ich glaube, ich kann auch rappen.
Ah, geil.
Dann rappe ich mal.
Ja, dann machen wir mal.
Rapper. Ja. Und dann habe ich aber trotzdem parallel die ganze Zeit aufgelegt.
Also aber Hip-Hop halt, ne?
Ja, klar, immer Hip-Hop. Also, immer Hip-Hop.
War das bin ich nicht,
genau,
oder was?
Genau, DJ bin ich nicht. Weil ich musste dann dieses DJ bin ich nicht machen. Also ich habe schon erst am Anfang unter Harris.
Ja.
Und dann war aber natürlich, wo dann Specialist und Solo-Alben und sowas. War dann natürlich, wenn dann Clubbesitzer Harris raufgeschrieben und dachten alle, ich rappe. Dann war der Saal voll, weil alle dachten, ich mache
Hip-Hop. Das war irgendwann zu divers bei
genau,
dir.
Genau, so. Und deswegen nicht war dann verpflichtet, die Veranstalter zu schreiben, DJ bin ich nicht, aka Harris. Oder Harris, aka DJ bin ich nicht, damit die Leute wissen. Oder die haben halt geschrieben, Harris mit einem DJ-Set oder sowas.
Okay.
So, weil die Leute dann einfach wirklich am Anfang zu Hunderten da standen und so, ich dachte, du rappst.
Ja.
So, wieso legst du jetzt nur auf? So, ich habe dann zwar natürlich meine Songs auch aufgelegt, aber die waren so, wieso legst du nur deine Songs auf? Warum rappst du nicht?
Ja.
So, ja, weil ich nur zum Auflegen gekommen bin. Rappen kostet dann ein bisschen mehr. Aber auch die Veranstalter kamen dann teilweise und meinten so, hey, wieso rappst du nicht?
Ja,
weil
du
DJ gebucht hast. So. Ja. Ja, aber du kannst doch ein bisschen rappen. Du kannst auch mir ein bisschen mehr Geld
das
geben.
Das ist voll aber so ein Zirkus.
Ja.
Ja, ich hasse das.
Ja, klar.
Ich hasse das.
Deswegen war halt dieses DJ bin ich nicht. Und dann kam ja auch das mit dem, wo ich dann angefangen habe, Tech aufzulegen, das ist dann dieses Harry mit diesem umgedrehten A so und dann halt mit Viker zum Beispiel auch und Eddie darüber geredet.
Ja, okay. Ja.
Mit Eddie Kruse dann auch darüber geredet, mit dem auch so voll lange über einen Techno-Namen überlegt, so bis dann beide fast zeitgleich und ein paar andere gesagt haben, so, was du denn jetzt gerade zum Beispiel meintest, so, diese Figur Harris, wenn ich jetzt mal in der dritten Person von mir wieder, steht für sich alleine. Wenn ich jetzt im Sisyphus, wenn da steht Harris, dann ist klar, dass ich Tech spiele. So, wenn ich in Berlin im 808 spiele, dann ist klar, dass ich Hip-Hop spiele. So.
Ja.
Natürlich und sowas wie heute Abend, so untermale ich es dann, indem ich dann einen Techno-Song spiele beim Posten oder so, damit die Leute, okay, er spielt heute kein Hip-Hop oder so.
Ja.
Denn dann brauche ich keinen DJ, bin ich nicht, ich brauche keinen Harry, sondern Harris an sich ist eine Musikfigur, die so, der kann alles so, weißt du, der macht es dann schon. Und wenn ich rappe, dann ist es wahrscheinlich auf dem Festival im Line-Up drinne und nicht als DJ oder wenn, dann steht da klein DJ-Set, was dann aber eher, was ja bei den meisten Festivals einfach schon so ist, das sind so Live-DJs, weißt du, so, also brauchst du nicht mehr hinschreiben, Harris Rap-Show oder Harris DJ-Set, sondern ist Harris, wenn der in der Panne steht Harris, dann wird der wahrscheinlich nicht rappen.
Ja.
So, weißt du so? Und so war das dann, dass wir dann dieses ganze Harry und DJ bin ich nicht und einfach alles weg.
Alles weg.
Ist einfach nur Harris. So.
Juckt es dich dann manchmal, wenn du überhaupt auflegst, trotzdem ins Mikrofon zu greifen?
Nein.
Und zu sagen, überhaupt gar nicht.
Nein.
Das ist dann überhaupt nicht.
Ich mag es noch nicht mal mehr zu hosten.
Okay.
Weil ich lasse dann lieber die Platten sprechen.
Ja.
Wenn ich einen guten MC habe, der da ist, und das können halt leider absolut nicht viele, so, weil die meisten einfach die Texte mitrappen, was nicht der Sinn von Hosten ist. So, was ich meine, es ist nicht Sinn, dass du mir zeigen kannst, dass du die Texte auswendig kennst, sondern du sollst die Leute anpeitschen.
Das Master
du sollst auch nicht, wenn das heißt, weiß ich was, ho, weißt du, bei Hip-Hop Hooray, ho, hey, ho, und ich zieh weg, dann halt dein Maul. Weißt du, ich meine, wir wissen, dass du es kannst und wir wissen, dass du ein Mikro in der Hand hast, du Vogel, Alter, weißt du, ich meine. Wow, weißt du, so
das ist für die Leute.
Deswegen sage ich, das können nicht viele.
Ja.
Ich weiß, ich kann das.
Ja.
Weißt du, ich meine, aber weil ich da halt DJ bin und ich weiß, wann ich runterziehe.
Ja.
So. Klar könnte ich es selber machen, aber habe ich keinen Bock drauf.
Okay.
So, weiß ich nicht. Ich hab ja so ein DJ-Team mit meinem DJ, DJ Max. Sind wir ein tight alter Soundsystem und gehen auch rum und battlen DJs und sowas so. Kannst ja mal gerne versuchen, uns zu testen. Mehrere Male Red Bull Crowd, Who Rocks the Crowd Champions.
Okay.
Ich habe schon Leute zersägt, Alter. Boah. Das macht dann halt auch richtig Spaß.
Ja,
so
ein
DJ Battle, so weißt du, 15, 15, 15, 15, Runde, Runde und dann Song für Song.
Ja.
Komm.
Geil. Battle me, that's a sin. In diesem Sinne.
Oh.
Sehr geil. Ich hab, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich war frustriert die letzten Tage.
Was sagt denn die Zeit?
Keine Ahnung. Zeit sagt, wir müssen bald. Warte mal.
Es ist ein sehr intensives Gespräch, wo man die Zeit sagt.
Voll, voll, wir haben 19:30.
Oh.
Hey, wir machen jetzt gleich, wir machen jetzt noch Musiktipps, aber sag du noch kurz, was du sagen wolltest.
Ich habe letzte Woche gesehen, Cool J Hall of Fame. Habt ihr den Auftritt gesehen?
Ja, besser ist, nee, habe ich nicht.
Ja, gut. Dann mach's auch nicht.
Das ist echt.
Er kann schon noch, er kann rappen, keine Frage.
Ich wollte gerade sagen, bei dem DMX-Ding war er fast der Beste.
Ja, ja, aber er sah so ein bisschen traurig aus, weil er so alt aussah. Er sah so, und dann hat mir meine Playlist auf YouTube danach gezeigt, Busta Rhymes bei den VMAs, und das war super traurig.
Ja, ja.
Mit Spliff, das war so traurig, das war so.
Was, das war voll krass.
Ey, fandest du?
Voll gut.
Den Anfang, also Ende ja, den letzten drei Minuten, aber der Anfang war doch ganz schlimm. Der hat nur geschrien, der hat nicht mehr gerappt. Also der hat
übermotiviert vielleicht.
Ich fand das
immer noch Energie. Also Busta ist für mich so untouchable und LL Cool J fand ich bei dem DMX-Ding. Ich habe jetzt nicht das gesehen, so was du meinst. Vielleicht haben wir beide was anderes gesehen, keine Ahnung. So.
Also das VMA-Ding von Busta mit Spliff fand ich echt traurig.
Boah, ich fand das voll gut.
Okay. Ich guck's mir an, okay.
Guck's dir an.
Ey, wir machen doch schnell ein paar Musiktipps.
Okay.
Du hast ehrlich gesagt schon über den ganzen Podcast schon 1000 geile Sachen gesagt.
Okay, Anderson .Paak.
Ja.
Ja, klar.
Freddie Gibbs.
Ja.
Ron the Jewels.
Ja, klar. Welche Nummer?
Egal, let's go. Let's go.
Let's go.
Let's go. Anderson .Paak kann man Cheers nehmen oder Ooh Wee mit Rhapsody. Freddie Gibbs, Fake Names.
Okay, wie er rausknallt.
J Electronica. Alles von J Electronica. Ist egal was.
Lücke,
J Electronica.
Lücke. Ohne Scheiß, Lücke.
Was, Alter, J Electronica, Alter, Digga.
Woher?
Lücke. New York, Harlem eigentlich, aber zwischendurch in den Südstaaten. Digga, wenn du den rappen hörst, Alter, flackern deine Ohren, Alter.
Ich freue mich.
Richtig krass.
Ich hab ein paar deutsche Sachen drauf. Ich hau von Pimpf Halitstadt drauf. Da geht's in den NSU-Skandal. Mega Text, mega Song. Dann hau ich natürlich was von unserem Gast drauf, von Harris.
Oh
mein Lieblingssong von der Mann im Haus ist Dein Mann sein mit Julian.
Boah, geil.
Eigentlich ein Materia-Song, bevor es Materia gab.
Ah.
Das ist, der hat einen richtigen Materia-Vibe, was Materia so vor 2-3 Jahren gemacht hat. Also wirklich ein schöner Song.
Danke.
Wir haben drüber gesprochen, deswegen Specialist Afrokalypse.
Geil.
Und von Lieblingsrapper mein Lieblingssong auf der Platte, Wir bewahren die Haltung.
Wow, Alter, krass, Alter. Immer krasse Songs, Alter. Voll geil. Wir waren, geil.
Ja, den mag ich.
Lieblingsrapper, Alter, da gibt's echt 16 Sachen und sowas. Und, boah, da gibt's echt krasse Sachen.
Ja. Ich sag von Sefta Lisa Human.
Okay.
Dann auf meine listige Tier, warte mal.
Bei Jay Electronica Exhibition A und C.
Alter, was ist los mit mir? Warum kenne ich das nicht? Ich dreh durch.
Das ist sauspannend. Von meiner Lieblingsband, wo ich mitarbeiten darf, Juno, der Song Kokain.
Ein Cover von Bukowski.
Tatsächlich, ja. Chase Squad, Corless und von Joy Orbison stehe ich in letzter Zeit unfassbar darauf. Better.
Faber kann man noch spielen.
Oh ja, oh ja.
Kann man noch reinhauen.
Ey, insofern.
Das letzte Wort hat wie immer unser wunderbarer Gast.
Erstmal habe ich noch eins. Das ist alles so sauschön, dass es heute Abend klappt. Mega schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wirklich, das weiß ich sehr zu schätzen.
Ich danke euch.
Richtig geil. Magst du noch irgendwas? Grüße an deinem irgendwen.
Grüße an alle Menschen. Seid lieb. seid lieb zueinander.